Überall kann man sie finden, die Jahreslosung. Printmedien, Poster, Tassen, Lesezeichen. Es gibt natürlich auch Smartphone-Apps. Also ihr habt keine Ausrede. Ihr kommt nicht ohne die Jahreslosung hier durch. Gott spricht, heißt es hier, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Geschenke, nicht wahr? Wir bekommen doch alle gerne Geschenke. Ich auf jeden Fall. Weihnachten ist noch nicht lange zurück. Ich kann mich noch dumpf erinnern, da war was. Und es war richtig schön. Die Familie war da mal wieder zusammen. Das ist schon ein besonderes Geschenk. Aber es gab auch Sachwerte. Ich bekomme gerne Geschenke. Und wenn sie dann noch von Gott kommen, Gott sagt, er möchte uns beschenken. Was für ein schönes Wort. Ich bin von Gottes Möglichkeiten begeistert, nach wie vor, nach so vielen Jahren. Und ich lege auch gerne meine Zuversicht auf den Herrn und versuche dieses neue Jahr ihm anzuvertrauen, ihm, dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Fantastische Möglichkeiten. Jetzt habe ich mir diesen Text mal so ein bisschen angeguckt. Bin ich hier oder hier? Hier, super. Ich habe mir den Text mal so angeguckt, was andere Kollegen da so schreiben, und das ist ganz interessant, nicht? Was ich aber festgestellt habe, man kann das sehr, ach, ist ja alles toll, neues Herz, hurra, Lotto gewinnen und so, in diese Richtung kann man das ja auslegen. Und ich habe bewusst den Text, der um diesen Vers der Jahreslosung herum ist, jetzt mal ganz lesen lassen. Also ganz ist übertrieben, sind insgesamt 48 Kapitel, aber ein bisschen vorher und ein bisschen hinterher. Weil ich festgestellt habe, wir dürfen uns das mit diesem Text, mit dieser Jahreslosung nicht zu einfach machen. Wir dürfen sie nicht in Richtung einer Beruhigungspille auslegen. Jetzt bin ich mit einer Apothekerin verheiratet und weiß, was Beruhigungspillen sind. Wenn wir das nämlich genau anschauen, stellen wir fest, das ist ein knallharter Text, aus dem unsere Jahreslosung stammt. Der Prophet Hesekiel lässt sein Volk Dinge von Gott wissen, die sind richtig heftig. Gott spricht von einer abgrundtiefen Enttäuschung. Damit werden wir gleich uns beschäftigen. Und er gibt auch gleichzeitig ganz vollmundige Versprechen. Beides gehört aber zu diesem Wort dazu. Wenn wir uns die Situation einmal anschauen, wie sie damals gewesen war, ihr seht hier dieses große grüne Gebilde. Das war das babylonische Weltreich. Die haben damals alles platt gemacht. Und also gut 600 Jahre vor Geburt Christi gab es das Volk Israel als Volk, als Reich so gut wie nicht mehr. Es gab zwei Deportationen, ich habe sie hier ein bisschen skizziert. Da wurden die aus ihrem Land verschleppt, hat sich ein Überrest als Migrant wider Willen in der Gewalt des riesigen und allmächtigen Babylon unter dem Herrscher Nebukadnezar wiedergefunden. Wenigstens hatten sie in Hesekiel noch einen, der so diesen Draht zu Gott aufrechterhalten konnte, nachdem sie ihn komplett verloren hatten. Weil Gott schwieg einfach. Da kam nichts mehr. Funkstille. Die ganzen Tempelgottesdienste, die sie vorher gemacht hatten, sie konnten es ja nicht mehr tun. Der Tempel war ja platt. Jerusalem zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Kein Kontakt mehr zu Gott. Und dieser eine Mann, Hesekiel, der war der Prophet von Gott damals in dieser Zeit. Und der hat ihnen diese Botschaften gebracht. Übrigens, da wo der rote Pfeil ist, das war mal Juda, winzig geradezu. Wir können uns vorstellen, wie die Juden sich gefühlt haben mögen, weit weg in Babylon, im Ausland verschleppt. Ihr eigenes Reich von Gott verheißen, verschwunden, dem Erdboden gleichgemacht. Nun, dieses Buch Hesekiel, ich sagte es eben bereits, hat insgesamt 48 Kapitel. Das würde den Rahmen für heute Morgen etwas sprengen. Oder wie viel Zeit haben Sie dabei? Gut, ich beschränke mich also auf die Kapitel. Da steht es, Heil für Israel, die Kapitel 34 bis 39. Und da finden Sie in Ihren Bibeln eine Überschrift, zum Teil Heilsworte für Israel. Martin Luther hat in seinem Kommentar, seiner Vorrede zu Hesekiel geschrieben, da folgen dann vier feine Kapitel vom Reich Christi und vom Geist. Vier feine Kapitel. Halten wir also noch mal fest zu Beginn. Es geht hier auf der einen Seite um eine abgrundtiefe Enttäuschung, die Gott mit seinem Volk erlebt hat und die er auch deutlich macht. Da nimmt er sich kein Blatt vor den Mund, und es geht um eine vollmundige Verheißung, ein vollmundiges Versprechen, das Gott auch ablegt. Und nun habe ich beim Rumsuchen dieses wunderschöne Bild von Dorothee Krämer gefunden. Das können Sie bestimmt auch an unserem Büchertisch käuflich erwerben. Müsst da mal schauen, ne, ob es irgendwo findest. Du hast es zurzeit noch nicht da, aber es gefällt mir am besten von allen, die ich gefunden habe. Deswegen heute also hier. Diese beiden Pole, abgrundtiefe Enttäuschung, vollmundiges Versprechen, goldene Zukunft, finde ich, ist hier sehr gut herausgearbeitet. Ich will gleich dazu noch etwas Stellung beziehen. Und genau genommen ist die Thematik, um die es ja hier geht, aus alter Zeit uns heute nur zu vertraut. Noch nie, sagt die UN in ihrem alljährlichen Bericht, hat es mehr Flüchtlinge und mehr Vertreibung gegeben als gerade heutzutage. So viele Menschen auf der Flucht weltweit. In Krieg, in Naturkatastrophen versinken ganze Welten, werden Menschenleben zerrieben, werden Pläne und Träume zerstört, in nichts aufgelöst. Und da gibt es viele Menschen, die ihre Hoffnung, ihre Existenz darauf setzen, dass sie eine neue Heimat finden können, in der sie Frieden, in der sie Annahme, in der sie neues Leben finden können. Vielleicht kommen sie an irgendeiner Küste an, viele schaffen noch nicht mal das. Vielleicht werden sie irgendwo aufgegriffen, landen in irgendwelchen Flüchtlingslagern. Die meisten von denen, die irgendwo stranden, denen geht es so. Es sind auch ein paar andere dabei, wie wir in den Silvesternächten um Köln wissen. Aber die meisten sind doch Leute, denen es heute so geht, wie es dem Volk Gottes damals gegangen ist. Ohne Heimat, ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Diese Menschen damals, also zur Zeit von Hesekiel, hatten genau das alles hinter sich. Kaputte Häuser, ohne Bomben kann man das auch machen, Krieg und Zerstörung. Sie haben ihre Stadt Jerusalem, ja, die Gott ihnen verheißen hat, wo das Heiligtum stand, wo man Gott begegnen konnte, wo seine Wohnung war, der Tempel, zerstört, in Flammen aufgegangen. Es ist geschehen, was sie nicht glauben wollten und was sie dann auch nicht glauben konnten. Es ist einfach unfassbar. Es ist ja bei uns so, wenn ein Mensch stirbt, die erste Phase kann man es gar nicht glauben. Der ist vielleicht in Urlaub, der kommt bestimmt wieder, oder? Kennt ihr das? Und dann die Auseinandersetzung, er ist tatsächlich weg und kommt nicht wieder. Und jetzt werden sie in langen Reihen in die Verbannung geführt. Sie erleben in der Fremde den Hochmut ihrer Feinde. Werden vorgeführt, werden gezeigt. Man zeigt mit Fingern auf sie, geächtet, verspottet. Und was ihnen bisher so sicher war, was ihnen Halt gegeben hat, es ist untergegangen, für immer verloren. Und das Allerschlimmste, und vielleicht kennen wir das auch, sie müssen sich eingestehen, es ist zu Recht geschehen, ich habe das ausgefressen. Und jetzt muss ich die Suppe auslöffeln, die ich mir eingebrockt habe. Das Volk Gottes war dafür verantwortlich, wie es ihm ging. Gott hat wieder und wieder durch seine Propheten in den Zeiten vorher gesagt, Leute, es gibt zwei Möglichkeiten, mit mir oder ohne mich. Heil oder Unheil. Und niemand hat es geglaubt, das ist ja wie heute auch. Wenn wir unsere Stimme erheben und sagen, hier hört mal, was wir da so machen in der Gesellschaft. Das ist nicht zielführend, das ist nicht Gottes Wille. Da werden die Leute uns zujubeln. Sag mal, auf welchem Planeten lebt ihr eigentlich? Das war damals kein bisschen anders. Und deswegen ein erster Punkt. Es geht um diese große Enttäuschung, die aus diesem Text heraus spricht. Also diese vier feinen Kapitel, Zitat Luther, die beginnen ziemlich heftig. Gott nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Er haut richtig einen raus, möchte man sagen. Er merkt nämlich, mit diplomatischem Geschick und mit wohlfeilen und gesetzten Worten komme ich hier nicht mehr weiter. Dieses Abtasten, damit man nur ja keinem auf den Schlips tritt und die politischen Beziehungen irgendwie weitergehen können, das fruchtet hier nicht. Und deswegen gibt er eine klare Ansage. Und er sagt, hey Leute, ihr seid für mich eine einzige Enttäuschung. Bei euch stimmt's hinten und vorne nicht. Ihr lügt und betrügt, ja, und selbst vor Blutvergießen schreckt ihr auch nicht zurück. Und mir gegenüber zeigt ihr offenes Desinteresse. Ich bin euch egal. Irgendwelche fremden Fruchtbarkeitsgötter oder euer eigener Wohlstand sind euch viel wichtiger als ich. Ich scheine für euch überhaupt nicht mehr zu zählen. Und diese Katastrophe, dass die Babylonier euch platt gemacht haben, dass euer Land jetzt in rauchenden Trümmern liegt, dass viele von euch jetzt ins ferne Babylon zum Feind verschleppt worden sind und ihr Sklaven seid, das ist meine Reaktion auf euer dauerndes Fehlverhalten. Es ist ja nicht so, als ob ich euch das nicht vorher gesagt hätte. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Und selbst jetzt, wo es euch eigentlich klar werden müsste, seid ihr immer noch eine einzige Peinlichkeit für mich. Auch die fremden Völker, unter denen ihr jetzt verstreut seid, sagen, schaut euch doch mal die Israeliten an, diesen Popelkram. Da reden sie davon, sie haben so einen wunderbaren Gott. Und, was ist? Tote Hose. Elender Haufen, diese Israeliten. Sogar dadurch, sagt Gott, zieht ihr meinen Namen in Misskredit. Man spürt förmlich die Wut, die Enttäuschung Gottes über dieses Volk, das alles falsch gemacht hat, was man machen konnte. Das Volk Gottes ist am Ende. Hat Gott und die Welt gegen sich. Es fehlt ja nur noch der Befehl, dass dieser elende Haufen vollkommen dem Erdboden gleichgemacht wird, damit endlich mal alles ein Ende hat. Enttäuschung auf der ganzen Linie. Aber es kommt anders. Interessant ist, dass dieser Gott, Schöpfer des Himmels und der Erden, seine Wut und seine Enttäuschung eben nicht in Zerstörung münden lässt, sondern dass er sagt, ich bin ein kreativer Gott. Ich bin ein Gott, der seine Menschen liebt, egal wie die sind. Ich bin ein Gott, der diesen Menschen ein Versprechen gegeben hat. Erinnert ihr euch an die Sache mit dem Regenbogen? Ich gebe nicht so schnell auf, ich bin ein treuer Gott. Auch wenn es das Volk nicht verdient hat. Ich will es wieder neu aufbauen und er begründet das auch. Und das finden wir ab Vers 22, wer es mitlesen möchte. So spricht Gott der Herr. Was ich jetzt machen werde mit euch, das mache ich nicht euretwegen, ihr Volk der Israeliten, sondern ich mache es wegen und für meinen heiligen Namen, den ihr bei den Völkern, zu denen ihr gekommen seid, entweiht habt. Und so werde ich meinen großen Namen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, diesem Namen werde ich seine Heiligkeit zurückgeben. Und wenn ich vor euren Augen meine Herrlichkeit offenbare, spricht Gott der Herr, dann werden die Völker erkennen, dass ich Gott der Herr bin. Ich finde das einen ganz entscheidenden und wichtigen Punkt, den wir unbedingt beachten sollen. Gott sagt, ich mache das um meines Namens willen. Ich mache das nicht, weil ihr so cool seid. Ich mache das nicht deswegen, weil ihr die Israeliten seid. Sondern ich mache das einzig und allein aus dem Grund, weil ich ein heiliger Gott bin und weil ich zu dem stehe, was ich bin. Ich bin, der ich bin. Und ich werde der sein, der ich sein werde. Dieser Name steht dafür, dass Gott Liebe ist, dass er Barmherzigkeit übt, dass er für das Gute steht, egal wie schlecht die Menschen das machen. Und Gott sagt, das lasse ich mir von keinem kaputt machen. Wenn ihr euch aufführt wie die wilde Watz, wenn ihr meinen Namen in den Dreck zieht, wenn ihr sagt, wir sind aber Menschen, die zum Volk Gottes gehören, aber lebt, wie ihr lebt, dass andere Leute mit Fingern auf euch zeigen und sagen, was ist das für ein Gott? Das wollen Menschen sein, die mit Gott unterwegs sind. Dann sagt Gott, ja, aber ich bin heilig. Ihr zieht mich nicht in den Dreck. Ich bin souverän. Und ihr werdet das bei mir nicht ändern. Ich lasse mir das nicht von einem störrischen Volk wegnehmen. Und ich glaube, wir können nicht sagen, dass Gott sich hier nicht selbst treu ist. Der Gott, der klar sagt, so geht's nicht. Und wenn ich euch vorher gewarnt habe und ihr nicht hört, dann werdet ihr das bitter, bitter erfahren, wohin das führt. Und ich glaube, für uns passt heute der Vers aus Galater 6, Vers 7. Paulus zitiert ihn ganz exakt in unsere Situation hinein. Da könnten wir mal drüber nachdenken. Da heißt es nämlich, täuscht euch nicht, sagt er zur Gemeinde. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, der wird sich selbst damit zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, der wird vom Geist das Leben bekommen. Gott verheißt also in diesen Zeilen, ich will das Land wieder aufbauen. Ich will euch verschleppten Israeliten wieder zurück in dieses winzige kleine Land, das euch gehört, das ich euch gegeben habe, zurückführen. Und Babylon wird irgendwann untergehen. So ist es ja in der Geschichte gekommen. Und ihr werdet leben. Israel lebt heute noch. Die Stadt Jerusalem wird neu errichtet. Die Äcker werden wieder neu bewirtschaftet. Die Menschen werden wieder von ihrer Hände Arbeit leben können, sagt Gott. Und es ist einige Jahre später ja auch so gekommen. Das bedeutet für den ersten Gedankengang, die Enttäuschung ist da, aber sie behält nicht das letzte Wort. Gott steht niemals für Hoffnungslosigkeit. Gott steht niemals für Aufgeben oder Preisgeben. Was viele nicht für möglich gehalten hatten, dieses Wunder geschieht. Es geht um dieses neue Herz. Die Jahreslosung beschreibt das jetzt. Zitat: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Oder eben kürzer, wie es hier steht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege euch einen neuen Geist in euch. Also wenn ich mal so überblicke, ja, wir Menschen haben ja im Laufe unserer Existenz geradezu Unglaubliches erschaffen. Oder? Können wir doch sagen. Ich mag nicht in die Melodie derer einstimmen, die sagen, ah, es ist alles so schlecht und früher war es besser und die Jugend von heute. Alles schlecht. Mit meiner sehr beschränkten Sicht der Wirklichkeit in dieser Welt stelle ich fest, kann ich feststellen im Augenblick, natürlich, ich sehe ganz viel Chaos, ich sehe Leid, ich sehe Terror, ich sehe Schmerzen und ich sehe mehr davon, als ich fast ertragen kann. Euch geht es bestimmt genauso. Und gleichzeitig, aber auch das ist Tatsache, konnten Regierungen zu dem Ziel bewegt werden, 30% unserer Ozeane zu schützen. Wurde die politische Karriere von Brasiliens Korruptionskönig beendet? Oder ist durch menschliche Intervention mitgeholfen worden dabei, dass das größte Meeresschutzgebiet im Pazifik geschaffen worden ist? Und. Nehmen wir doch mal ganz kleinen, praktischen Dinge im Alltag. Da werde ich an der Kasse von jemandem vorgelassen, weil ich nur einen Artikel habe. Da erlebe ich doch tatsächlich im Straßenverkehr, dass Fairness und Höflichkeit auch noch gibt. Und. Da versöhnen sich Nachbarn. Es gibt so vieles, was positiv ist in dieser Welt. Wir können nicht sagen, alles wird immer schlechter. Aber was wir sagen können ist, trotz dieser tollen Dinge, die wir Menschen alle auch hinbekommen, bei allen Schwierigkeiten, die Geschichte von diesem Münchhausen, der sich aus eigener Kraft am eigenen Zopf aus dem Schlamassel zieht, die ist leider zu schön, um wahr zu sein. Wir Menschen können uns nicht selber retten, weder im Großen noch im Kleinen. Da willst du mit deinem Nachbarn Frieden haben, aber der ist einfach doof. Das ist ein Sack. Und seit 35 Jahren hat mit diesem Nachbarn kein anderer Nachbar Frieden gehabt. Und du kriegst das auch nicht hin. Was machst du jetzt? Samuel Langhorne Clemens, besser bekannt unter seinem Pseudonym Mark Twain, hat mal einen ganz coolen Satz gesagt. Der passt hier gut rein. Ich zitiere: Noch niemals sah ich einen Menschen, der wirklich die Wahrheit sucht. Jeder, der sich auf den Weg gemacht hatte, fand früher oder später, was ihm Wohlbefinden gewährte. Und dann gab er die weitere Suche auf. Der entscheidende Punkt ist, den ich hier herauslese, ist, wir suchen nicht wirklich die Wahrheit. Wir suchen, was für uns wahr, richtig und gut ist, oder? Und wenn wir das gefunden haben, bleiben wir meistens dabei stehen. Mal ganz selbstkritisch, auch an uns als Leute, die wir uns als Christen bezeichnen. Wie schnell sind wir damit, eine Verfehlung, eine Schuld, eine Sünde, wenn sie andere betrifft, mit klaren Worten zu beschreiben? Komme ich aber in das Problem, dass ich da irgendwo richtig Dreck am Stecken habe, dann habe ich aber 15 Punkte, warum das gerade bei mir jetzt genauso aus diesem Grund ganz klar und verständlich ist und deswegen auch so bleiben kann. Kennt ihr das? Ich kenne das wohl in Gemeindeleben. Wir suchen nicht nach Wahrheit, was wirklich wahr und gerecht ist. Wir suchen, was uns, für uns passt und wahr ist. Über den Punkt kann man mal ein bisschen drüber nachdenken, auch in diesem Jahr. Und genau so hat Gott gesagt, genau so zu seinem Volk: Leute, Ihr rennt anderen Göttern nach. Ich bin euer Gott und ich sage, was wahr ist. Und was ihr braucht, ist ein neues Herz. Bedeutender als alle politischen, alle technologischen und sonstigen Errungenschaften, wirtschaftlichen Errungenschaften und Veränderungen, die wir aus eigener Kraft jemals geschaffen haben, ist das, was Gott mit unserem Herzen vorhat. Er will es verändern von innen raus. Und nur dann, wenn sich da wirklich was verändert, dann verändert sich auch etwas im Leben der Menschen. Wir legen als Gemeinden, das möchte ich an der Stelle mal einflechten, weil mir das immer wieder auffällt, so viel Wert auf Äußerlichkeiten, wie man zum Beispiel das Abendmahl zu feiern hat und wehe, das geht anders. Oder ob der Pastor einen Schlips trägt oder nicht. Ich bin deswegen schon angekackt worden, Entschuldigung. Das Wort Gottes war nicht vollmächtig genug, weil mein Schlips nicht da war. Ich hatte noch nicht mal dabei. Ist ja nur ein einfaches Beispiel, aber versteht ihr, was ich meine? Wir können noch so fromm tun und können tolle Lieder singen und lange Gebete sprechen im Gottesdienst und die Predigt geht über 45 Minuten. Das ist ja geheiligt, oder nicht? Machen wir heute nicht. Unser Herz muss verändert werden, von innen raus. Und Gott sagt, das ist es, was ich mit euch vorhab. Sonst kommt ihr wieder nach Babylon. Eines Tages guckt ihr euch um und seid in der Gefangenschaft. Das harte Herz aus Stein, sagt Gott, hat keine Zukunft. Und natürlich gibt es solche Herzen. Da machen wir uns ja nichts vor. Ich finde mich ja darin selbst auch wieder. Es gibt so viele Ursachen, dass unser Herz hart wird. Die Erfahrungen, dass unsere Gutmütigkeit ausgenutzt wird. Enttäuschungen und Verletzungen. Ungerechtes behandelt werden. Das lässt doch unsere Herzen nicht unberührt. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Da zieht sich immer alles zusammen bei uns. Angst hat noch nie etwas gelöst. Und wie oft hören wir dann auf, weich zu sein? Wie oft haben wir uns vorgenommen, zu dem oder jenem oder in dieser oder jener Situation anders zu handeln? Und dann gibt's den Druck, dann gibt's den Gegenwind und wir fahren wieder die Stacheln aus. Wir reagieren wieder in dem alten Modus, wie du mir, so ich dir. Und bevor du nicht, ich auch nicht. Kennt ihr das nicht auch? Und der Vers sagt, eure harten Herzen waren es, die euch ins Unglück gestürzt haben. Was ihr braucht, ist ein neues Herz, ist ein neuer Geist. Und nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und das will Gott schenken. Er sagt noch einmal, ich will meinen Geist in euch geben. Ich will's. Und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott will das. Und hier geht es nicht um ein Gutmenschentum, das wir dann vielleicht irgendwie verwirklichen müssten. Es geht um Menschen, die wissen, was sie wollen, die eine klare Position einnehmen und nicht windelweich durch die Gegend gehen, die auch sich selber gegenüber eine klare Position haben und sagen, was sagt mein Herz mir? Was erkenne ich von Gottes Willen? Wird das vielleicht unbequem für mich? Okay, aber es ist der Wille Gottes. Ich habe ein neues Herz, einen neuen Geist. Ihm allein, denn er ist heilig, gehört die Macht und die Herrlichkeit, das Reich in Ewigkeit. Das will, dass Gott in unserem Leben geschieht, ein solches neues Herz. Und deswegen will er uns mitnehmen auf einen neuen Weg. Für Israel hat er das damals gemacht, ist ihm versprochen und so ist es geschehen. Er hat das Volk mit auf einen neuen Weg genommen und eben mit uns wieder das genauso tun. Wir sind zutiefst darauf angewiesen, dass Gott uns ein Herz schenkt, das nicht zu Stein wird. Darauf, dass Gott durch seinen Geist in uns lebendig ist, vielleicht wieder wird und immer auch lebendig bleibt. Das ist ein bisschen so wie im Verliebtsein, nicht? Das kannst du auch nicht ewig konservieren, aber aus dem kann eine ganz tiefe, warme, brennende Liebe entstehen. Zum Partner, zur Gemeinde, zu Gott. Welche Wege sind die richtigen? Aber dieses geschenkte Herz, das muss ich in uns selber auch erstmal durchsetzen. Und wenn ich da an mich gucke, dann geht es mir oft so wie in diesem Bild von Dorothee Krämer. Ich finde, da kann man das ganz eindrücklich sehen. Links sehen wir so eine dunkle Gestalt, die ist so in sich verkrümmt. Und sie scheint irgend so etwas Schweres auf dem Rücken zu tragen. Das drückt sie runter. Und da können wir keine Bewegung ausmachen, starre. Und selbst vor ihr ist es auch dunkel, keine helle Zukunft. Und in der rechten Bildhälfte, da macht sich jemand auf den Weg. Und es könnte sogar sein, es ist die gleiche Person, nachdem sie sich verwandeln hat lassen, rumgedreht ist. Ich deute das so ein bisschen, diese Farbspiele, die zwischen den beiden Figuren sind, das nimmt so Elemente vom Alten mit auf und wandelt sie hinüber ins Neue. Vielleicht hat sich diese Person auf der linken Seite ansprechen lassen, wendet sich um und jetzt ohne diese drückende, dunkle Last, die sie niederbeugt, geht sie aufrecht, gespannt in motivierter Bewegung hin zu einem hellen Raum. Sehr plakativ, gewiss. Aber es macht deutlich, worum es in dieser Jahreslosung geht. Und ich schaue mich an und ich sehe beides in meinem Herzen. Wie oft geht es mir so, dass ich mir vorkomme wie der auf der linken Seite. Schon so lange mit Gott unterwegs, wie das Volk Gottes damals, so viel Gutes erlebt. Und dann passiert irgendetwas, was mir nicht passt, was mir Schwierigkeiten macht. Und ich werde hart. Und ich frage mich, Gott, wo bist du? Und wenn ich mir nicht selber wehre und dem anderen erstmal aufs Maul haue, dann krieg ich die erste ab. Also, was mache ich? Hau ich dem anderen zuerst aufs Maul. Und da gibt es ja viele gute Möglichkeiten. Das kann ganz fromm aussehen. Da gibt es viele gute Möglichkeiten. Ich kenne sie alle. Ja, auch das Auto lässt sich so verwenden. Super Sache. Mit dem Fahrrad kriege ich es auch hin. Im Straßenverkehr. Also ihr merkt, da ist was in uns oder vielleicht nur in mir. Das tendiert auch immer wieder auf die linke Seite. Und gleichzeitig gibt es das andere, dass ich erlebe, wie Gott mich aufrichtet, wie er mich ermutigt. Wie er sagt, Volker, wir sind per Du, mach dir keine Sorge, ich bin mit dir. Richte den Blick auf mich, es ist hell bei mir. Lass es bleiben, dich selbst zu verteidigen. Lass es bleiben, deine eigenen Kräfte einzusetzen und vertrau mir, meine Kraft kommt von mir. Ich schaue auf zu den Bergen, von wo kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist eine Entscheidung, das ist etwas, was Gott in unser Herz hineingibt. Und ich kann das, wenn ich es will. Die Frage ist, gehe ich den alten Weg oder schlage ich den neuen ein? Wie treffe ich die richtige Entscheidung? Und welche Rolle spielt der heilige Gott damit? Wir haben die Erinnerung, ich habe es vorhin gesagt, Gott macht das nicht wegen uns. Er sagt, ich bin heilig. Und dann heißt es später im Neuen Testament, und ihr sollt so heilig sein, wie ich heilig bin. Und ich gebe euch das. Ich gebe euch das mit ganzen Händen. Genau darum soll es dieses Jahr gehen. Wir haben im Gemeindeforum im Dezember darüber gesprochen, was wir dieses Jahr auch inhaltlich, geistlich, theologisch miteinander vorhaben. Durch die Gnade allein zu leben, sich zu entfalten. Das neue Herz, das hat ganz viel damit zu tun. Jesus, der uns befreit hat zu einem solchen neuen Leben. Und es kann sein, dass dieser Weg kein leichter wird, dass er steinig und schwer ist. Das Zitat kennen wir ja auch. Aber wir werden dabei den heiligen Gott erfahren, der uns lebendig macht, weil er heilig ist. Und ich will das mal andeuten. Philipper 3 heißt es, die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Jesus. Vorhin haben wir gesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, oder? Und ich will dein sein, mein ganzes Leben soll dir gehören. Habt ihr gerade alle gesungen? Ich habe extra zugehört. So, Freunde, jetzt habe ich euch. Der neue Weg bedeutet, ich will dein sein, mein ganzes Herz. Und zwar deswegen, nicht weil wir cool wären, sondern weil Gott heilig ist. Er schenkt uns ein neues Herz und legt einen neuen Geist in uns, weil er heilig ist und weil das bestehen bleibt und weil davon bei uns noch viel mehr ankommen soll, wie bei den Israeliten damals. Und er wünscht sich das ganz nebenbei gesagt für sein auserwähltes Volk, dass bei allem sein Volk bleibt, heute noch. Auch da wünscht er sich, dass sein Volk ihn erkennen möge. Wir vergessen das so leicht, dass Gott heilig ist. Wir schauen zu viel auf unsere Möglichkeiten. Aber was wir tun können, ist, dass wir stolz auf Jesus sind. Stolz darauf, was er für uns gemacht hat, dass er uns befreit hat und wir die Wahl haben, links oder rechts, und diese Wahl auch treffen können, heilig in unseren Herzen. So, und das möchte ich fortsetzen. Ich habe jetzt lange genug gesprochen und ich habe die glückliche Fügung, dass man mich genötigt hat, nächsten Sonntag bei dem Eröffnungsgottesdienst der Allianzgebetswoche in Kana anzusprechen. Dann habe ich gesagt, der Herr hat sie in meine Hand gegeben, das mache ich. Nächsten Sonntag geht's mit dem Thema weiter. Das heißt also, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, nächsten Sonntag 10 Uhr in Kana an. Herzlich willkommen und bis dahin Gottes Segen. Amen. Lass uns noch eine Minute Zeit und denken über diesen einen letzten Satz nach, weil Gott heilig ist. Amen.